Ja, Vater, ich danke dir für Jan, dass du ihn heute Morgen ausgerüstet hast, wirklich das Wort zu verkünden, dass er mit Mut und mit Offenheit einfach sein Herz mit uns teilen darf und dass unsere Herzen auch offen sind, das zu empfangen, was du zu ihm gesprochen hast. Amen.
Wie schön, aus so einer Atmosphäre heraus einfach alles ablegen zu dürfen vor Gott und Vergebung zu empfangen, jetzt predigen zu dürfen, beziehungsweise auch zuzuhören und sich irgendwie neu füllen zu lassen. Ja, ich bin Jan, ich bin 29 Jahre alt, bin seit mehr als 5 Jahren mit Svenja verheiratet. Wir haben einen kleinen Sohn, der ist jetzt 11 Monate. Genau, ich bin seit jetzt 6 Jahren in Hamburg, seit dieser Zeit auch immer in der Gemeinde gewesen. Svenja ist hier aufgewachsen. Wir haben beide mit in der Jugend mitgearbeitet. Und in dieser Zeit hier in Hamburg habe ich auch mein Lehramtsstudium abgeschlossen in den Fächern Englisch und Sport. Habe jetzt gerade vor 4 Tagen mein Ref angefangen, also auch ein ganz neuer Lebensabschnitt. Genau. Und kennengelernt haben Svenja und ich uns auf einer überkonfessionellen Bibelschule am Theologischen Seminar Rheinland. Dort habe ich eine 2-jährige theologische Ausbildung gemacht mit Schwerpunkt auf Sportmission. Das heißt, an diese Bibelschule war oder ist immer noch eine Sportlerorganisation angegliedert. Sportler ruft Sportler. Und diese Organisation kenne ich schon lange. Ich war bereits als Teenie auf vielen Sportlercamps von SRS. Die sind immer richtig groß, so 150 bis 200 Teilnehmer. Wir machen viel Sport und es gibt richtig guten geistlichen Input. In einem Jahr haben sie versucht, so einen Ableger zu bauen in Mecklenburg-Vorpommern. Da waren wir auch. Da waren es 11 Teilnehmer. Ja. Es war aber 11 Teilnehmer, 3 Mitarbeiter, es war eine richtig intensive Zeit, richtig persönlich und die Leiter haben uns immer wieder mal unser biblisches Wissen getestet und uns dadurch gelehrt und eine Situation weiß ich bis heute, ja, vor 14 Jahren war das ungefähr und die ist mir immer noch im Kopf. Wir sind zu einem See gelaufen, wollten mit einem Boot auf den See fahren und er hat uns gefragt, wie folgender Satz zu Ende geht. Petrus lief auf dem W. Und wir natürlich, einige aus der Pistole geschossen, sagen natürlich Wasser. Ja, Petrus lief auf dem Wasser. Und der Leiter meinte, nein, das ist falsch. Ja, wir haben überhaupt nicht verstanden, was er will. Und auf dem See haben wir die Bibelgeschichte nochmal gelesen. Also die Jünger sind im Boot auf dem Wasser ohne Jesus und dann kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen gelaufen und die Jünger hatten Angst, weil sie dachten, sie sehen ein Gespenst. Jetzt gehen wir in den Text, falls man den sieht. Matthäus 14, Verse 27 bis 28. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach: Komm her. Also Petrus läuft nicht auf dem Wasser, sondern auf dem Wort. Ja, das Wort, was der Leiter gesucht hat, war das Wort. Petrus läuft auf dem Wort: Komm. In einer beängstigenden Situation, in Chaos und in einer lauten Situation, wo alle Jünger schreien und Angst haben, läuft Petrus auf Jesu Zuspruch los. Und ich glaube, uns geht es auch oft so. Wir erleben ähnliche Situationen. Und Gott ruft zu uns: Komm, komm her. Ja, Gott sagt das sowohl in freudigen Situationen, wo er einfach teilhaben will an dem, was wir erleben, wo wir uns freuen, positive Dinge, aber auch, wenn Probleme da sind, wenn wir schwierige Situationen haben. C.S. Lewis, der Autor der Narnia-Bücher, hat mal gesagt, dass Leid das Megafon Gottes ist. Ja, und Gott ruft zu uns, komm her, komm zu mir. Und die meisten von uns sind schon gekommen, kommen öfter. Und wir erleben viel Gutes, wenn wir kommen zu Gott. Ja, wir erleben seine Liebe, wir erleben seine Annahme, wir erleben Macht, seine Macht, Kraft, wir erleben Wunder und merken, dass wir in Gottes Gegenwart total gesegnet sind. Ich habe mich mit Bernd im Vorfeld ein bisschen über Segen unterhalten, ja, was Gottes Segen bedeutet. Da kommt viel zusammen. Ja. Es bedeutet, dass wir Ruhe finden in Jesus, dass wir Frieden finden, dass wir neue Hoffnung schöpfen und vieles mehr. Bernd hat mich darauf hingewiesen, dass es besonders darum geht, dass wir unsere Identität finden, ja? Dass wir wissen, wer wir sind in Gott. Das ist das, was Segen bedeutet. Am eindrücklichsten sehen wir das vielleicht bei Jesu Taufe. Ja? Gottes Geist kommt und Jesus hört eine Stimme, die spricht. In Matthäus 3,17 ist das. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, das ist die Identität, die Jesus ausmacht, weil er weiß, wer er ist. Das hat ihn durch seine ganze Wirkungszeit getragen. Das hat ihn dazu geführt, dass er am Kreuz sterben konnte für uns und dass er auferstehen konnte. Und wir wissen dadurch, dass wir Gottes Kinder sind. Wir alle wissen aber auch, dass wir Erfahrungen im eigenen Leben haben, die uns schnell dazu bringen, zu vergessen. Ja? Wir erleben, also wir Menschen, das ist irgendwie in uns drin, dass wir schnell vergessen. Vergessen, dass wir eigentlich geliebt sind. Vergessen, dass unsere Identität in Jesus liegt. Dazu kommt, dass wir uns als Menschen auch schnell überschätzen. Ja? Dass wir schnell Gedanken haben, wo wir denken, ah, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt kriege ich das auch wieder alleine hin. Oder also das passiert alles vielleicht nicht immer bewusst, aber unbewusst handeln wir ganz oft so, dass wir dann denken, ah, jetzt haben wir es verstanden. Jetzt kann ich wieder alleine gehen. Dazu kommen auch, dass sich, glaube ich, Ansprüche entwickeln. Ja? Wenn wir kommen zu Jesus und erleben, was er alles macht, dass wir Ansprüche entwickeln, Erwartungen haben, wie Gott reagiert. Und wenn Gott nicht so reagiert, was wir doch schon erlebt haben, dann kratzt das diese Beziehung zu Gott an und wir merken, die Beziehung wird schwächer, die Beziehung wird kraftloser. Und ich glaube, dass wir das aus unserem eigenen Leben kennen. Also ich kenne das, dass es Zeiten gibt, wo wir uns von Gott entfernen, was wir vielleicht gar nicht so gemerkt haben. Und wir kennen, glaube ich, alle Menschen, die uns nah sind, ja, die an unserem Herzen sind und nicht mehr da sind, die zwar gekommen sind, aber wegbleiben. Und wir verpassen, dass diese Einladung, die Gott ausspricht, dieser Befehl, den er gibt, komm her, dass das eigentlich ein Befehl ist und eine Einladung dazu ist, nicht nur zu Gott zu kommen, sondern bei Gott zu bleiben. Ja. Beispielhaft ist die Stelle aus Johannes 15, Vers 4 zu nennen. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das Kommen zu Jesus kann manchmal schwer sein. Und für die von uns, die schon gekommen sind, ist es dann die nächste Herausforderung, auch bei Gott zu bleiben. Und ich habe das Gefühl, das fällt uns manchmal schwer. Das Wort bleiben ist verwandt mit Worten wie wohnen, wie harren, aushalten und auch ertragen. Halten wir es aus, in Gott zu bleiben, mit einem Herzen, das ganz auf Gott ausgerichtet ist, auch wenn wir Dinge ertragen müssen, ja, emotional, körperlich, Drucksituation, wenn wir Erwartungen haben, die ausbleiben, wenn wir das Gefühl haben, wir spüren Gott nicht mehr. Es tun sich da zwei Fragen auf. Die erste ist, warum ist es überhaupt wichtig, in Gott zu bleiben? Und die zweite ist, wie bleibe ich in Gott? Beide Fragen wirken so, als ob sie leicht zu beantworten sind. Ich fordere euch aber heraus, beide Fragen auf euch wirken zu lassen, sich neu auf Gott einzurichten, auszurichten und sich herausfordern zu lassen, was Gott euch vielleicht heute neu sagen will oder auch wieder sagen will. Ich möchte das an einer biblischen Erzählung verdeutlichen, und zwar in 1. Könige 19. Das ist die Geschichte mit Elia am Horeb. Bevor wir in den Text steigen, ein kleiner Rückblick, was bisher passiert ist. Nur eine kurze Zusammenfassung. Elia verkündet, dass es nicht mehr regnen soll, und es passiert so. Dann schickt Gott Elia zu einer Witwe und zu ihrem Sohn, und es führt dazu, dass das Öl und das Mehl nicht ausgehen, sie genug zu essen haben in dieser Dürrezeit, und auch Elia überlebt. Dann stirbt der Sohn der Witwe und Elia bringt ihn wieder zum Leben. Und dann kommt das Gottesurteil auf dem Karmel, wo Elia sich gegen die Baalspriester stellt und es um diesen Kampf geht, okay, wer ist der größere Gott? In 1. Könige 18, 36 lesen wir da: Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Und dann erleben alle, die anwesend sind, dass Feuer vom Himmel fällt, dass Gott den Altar, das Opfer, den Altar und auch das Wasser verzehrt. Also Gott zeigt ganz klar, dass er Gott in Israel ist. Daraufhin tötet Elia mit dem Volk alle Baalspriester, die anwesend sind. Das ist kein Akt der Rache oder des Fanatismus, sondern damaliges Gesetz. Er hat das Gesetz ausgeführt, was Gott gegeben hat. Und am Ende regnet es wieder. Er bittet Gott, es regnet, und der Regen zieht auf. Also es ist krass, was Elia alles erlebt mit Gott. Er bittet Gott und es geschieht. Gott benutzt ihn, um Leben zu retten. Elia richtet sich nach dem, was Gott sagt. Und Elia hat den Kampf durch Gottes Eingreifen gewonnen. Er hat dazu auch noch den Beweis, dass er Knecht Gottes ist, dass er im Namen von Gott spricht. Das heißt, seine Identität ist ihm völlig bewusst. Dann fängt die Geschichte mit Elia am Horeb an. Isabel, die Frau des Königs Ahab, der zu der Zeit regiert hat, war beim Gottesurteil nicht anwesend. Und Isabel war die den Baalsdienst in Israel mitgebracht hat und groß gemacht hat. Also sie ist die treibende Kraft. Sie war nicht anwesend auf dem Berg und Ahab erzählt ihr, was passiert ist. Und sie schickt einen Boten zu Elia und droht ihm, das Gleiche zu tun, wie er den Baalspriestern getan hat, weil sie immer noch an der Herrschaft ist. Elia läuft daraufhin um sein Leben. Er läuft aus dem Machtbereich Israels, weil er Angst hat. Sein emotionales Gefühl, sein Geflecht ist geprägt von Unsicherheit, von Ermutigung, von Depression. Er hat einen Todeswunsch. In Vers 4 sagt er: Es ist genug, so nimm nun, Jahwe, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Also Gott hat sich eigentlich erwiesen als Gott, der handelt, der sich zeigt, der die Macht hat. Baal nicht. Und Elia erwartet aber eigentlich jetzt, dass Gott seine Macht zeigt und dass Ahabs Regierung endet, dass Isabel verschwindet. Doch die Befürworter Baals bleiben an der Macht. Und Elia fragt sich, warum Gottes Herrschaft hier nicht zu bleiben scheint. Elia erwartet was anderes. Er verliert in diesem Moment den Blick für die unsichtbare Welt. Sichtbare Welt und unsichtbare Welt klaffen hier total auseinander. Und Elia schafft es in diesem Moment nicht richtig, in Gott zu bleiben. Der Ausdruck, er sei nicht besser als seine Väter, zeigt, was für einen Anspruch er an sich hat. Oder auch daraus entwickelt hat, was er mit Gott eigentlich erlebt hat. diese gefühlte Niederlage und diese andauernden Anfeindungen, dass er wirklich fliehen muss, führt dazu, dass er seine Identität eigentlich von was anderem ausmacht als von dem, was Gott über ihn sagt. Nämlich von Leistung und von Erfolg, von einem Streben danach, individuell zu sein, ja, besser als die Väter zu sein. Daraufhin schläft Elia ein und ein Engel Gottes erscheint ihm zweimal, stärkt ihn durch Nahrung, damit er 40 Tage und 40 Nächte laufen kann bis zum Berg Horeb, dem Gottesberg. Jetzt steigen wir in die Geschichte ein und lesen die nächsten Verse, Verse 9 bis 11. Und Elia kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, mein Leben, sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Stell dir vor, du läufst 40 Tage und 40 Nächte und du weißt, du triffst Gott. Am Gottesberg, dort, wo Gott Mose schon begegnet ist. Also er weiß, Gott ist da. Er weiß, er begegnet Gott. Und du hast Zeit, dich darauf vorzubereiten, was du Gott sagst. Das Erlebte nochmal Revue passieren zu lassen und Gott zu antworten. Und es kommt zum Vorschein, was Elia beschäftigt. Elia stellt sich fast auf eine Stufe mit Gott. Er sagt, er eifert für Gott gegen die, die abgefallen sind von ihm. Und das ist was, was Gott selbst über sich sagt. Er ist der Gott, der eifert, der eifernde Gott. Das sagt er im Kontext der 10 Gebote. Elias Blick ist dazu getrübt. Ja? Er stellt sich als den einzig Übriggebliebenen dar, obwohl wir im Kapitel vorher lesen, dass Obadja, der Priester, 100 Propheten versteckt hat, was Elia weiß. Und auch die Reaktion des Volkes nach dem Gottesbeweis auf dem Karmel deutet eher darauf hin, dass sie sich wieder zu Elia wenden. Aber Elia denkt, er ist der Einzige. Der letzte Vers, der da steht. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Also Gott fordert Elia auf, aus der Höhle zu treten. Die Höhle symbolisiert hier auch einen Schutzraum. Ja, Elia ist auf der Flucht und sucht Schutz. Ich glaube, uns geht es oft auch so, dass wir uns verstecken voreinander, dass wir uns verstecken auch vor Gott, dass wir unsere schlechten und ungnädigen Gedanken, die wir manchmal haben, verstecken, unser Leistungsversagen nicht zeigen wollen, dass wir Ängste haben und auch, dass wir manchmal unsere Identität verstecken. Elia, ein Prophet Gottes, jemand, der Zeichen tut, die gesehen werden sollen, jemand, der Worte spricht, die gehört werden sollen, versteckt sich in einer Höhle aus Angst, aus Versagen, weil er nicht besser ist als seine Väter. Ich würde sagen, das hört sich an wie eine Identitätskrise. Und Gott sagt, tritt heraus, ich will mich dir zeigen. Aber Elia reagiert darauf nicht. Ja, Elia bleibt in seiner Höhle. Und trotzdem zeigt Gott sich ihm. Verse 11 bis 12. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Alle diese Naturereignisse sind Anzeichen Gottes. Auf diese Art und Weise hat Gott sich seinem Volk offenbart, besonders am Berg Horeb. Ja, Mose im Feuer, ist er im Feuer begegnet. Es gab immer wieder Donner und Wasser kam aus dem Felsen. Es sind Dinge, die zu Gott gehören, wo er zeigt, es ist seine Gegenwart und sein Handeln. Diesmal aber nicht. Es steht hier eher so, als ob sie ihm wie Diener vorhergehen. Ja, es gehört alles zu Gott, aber Gott ist nicht gegenwärtig. Also alles das, was eigentlich Baal zugesprochen wird von seinen Befürwortern, da zeigt Gott, dass es nur Vorboten für ihn sind. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die für Elia völlig neu ist. Völlig unerwartet kommt. Ja, dass alle Sachen, die aufgezählt wurden, das war alles, was Elia mit Gott erlebt hat. Er hat ihn erlebt mit Dürre und mit Regen, mit Versorgung, ja, und mit dem Feuer, was auf dem Karmel vom Himmel kam. Also trotz allem, was Baal eigentlich zugesprochen wurde, aber nur Jahwe vollbracht hat, hindern Elia nicht daran, obwohl er alles erlebt hat, hindert es ihn nicht daran, in Depression zu verfallen. Ja, alleine, dass er das erlebt, hindert ihn nicht daran, zu zweifeln, wegzurennen, Angst zu haben. Und jetzt kommt der große Moment. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Dieses stille, sanfte Sausen ist wörtlich übersetzt, lautet das eigentlich sowas wie leise Stimme der Stille oder auch Stimme des Schweigens. Also eigentlich ein Paradoxon, ja, was wir als Mensch überhaupt nicht fassen können. Und da, wo wir etwas mit unserem Verstand nicht fassen können, fängt Gott an, sich Elia zu zeigen. Darüber hinaus, was er erwartet, darüber hinaus, was er sich eigentlich vorstellen kann. Und Elia merkt, dass diese göttliche Stille, dieses göttliche Schweigen nicht bedeutet, dass Gott nicht handelt, sondern dass Gott gegenwärtig ist. Dort, wo wir aufhören, Gott erklären zu wollen, irgendwie auch manchmal Gott benutzen wollen, dass er seine Macht zeigt, auch dass wir dadurch bestätigt werden, Gottes Kinder zu sein, da zeigt er sich. Das ist das Gottspezifische, das, was ihn von Baal unterscheidet. Mehr noch, als dass er eigentlich zeigt, dass er alle Macht hat und diese ganzen Sachen vollbringt. Es sind nicht die Dinge, die wir Gott zuschreiben, die er macht oder die er vollbringt, die ihn zu Gott machen, sondern Gott zeigt sich uns. Ja? Er hat sich gezeigt, dass er in Jesus auf die Welt gekommen ist, er zu uns. Und diese Stille, in der Gott gegenwärtig ist, ist Voraussetzung, dass wir Gott hören können. Die Stille spitzt unsere Ohren und unser Verstand wird wach und wir werden aufnahmefähig. Das ist die Zeit, in der Veränderung möglich ist. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Elia verhüllt sein Antlitz. Das heißt, für mich ist das irgendwie so ein Bild, er kann in dem Moment nicht sehen. Also er kann eigentlich nicht gucken und trotzdem tritt er hinaus aus der Höhle im Vertrauen auf Gott. Die Begegnung mit Gott, dass er sich in dieser Stille zeigt, anders als er es kennt, verändert ihn. Es verändert seine Situation und seine Identität wird ganz neu in Gott festgemacht. Er ist nicht mehr in seiner Höhle, in seinen Gedanken, in seiner Anklage und seinen Ansprüchen gefangen, sondern läuft im Vertrauen auf Gott zu und tritt in die Freiheit. Danach spricht Gott nochmal und fragt ihn genau das Gleiche. Elia, was machst du hier? Und Elia antwortet auf genau die gleiche Weise. Er benutzt die gleichen Wörter. Es zeigt, dass Gott da ist, dass er uns zuhört. Nur eine einzelne Begegnung mit Gott heißt noch nicht, dass alle Probleme, alle Gefühle weg sind. Ja, Elia hat vielleicht auch Berechtigung für seine Gefühle und seine Wahrnehmung, aber Gott ist da und hört zu. Und trotzdem geht auch Gott dieses Mal nicht richtig auf seine Äußerungen ein. Gott muss sich nicht verteidigen. Gott kann das ab, wenn wir ihn anklagen. Er kann ab, wenn wir ihm einfach loslassen und erzählen, was uns beschäftigt. Aber er zeigt auch, dass der Fokus nicht auf dem Problem liegt, nicht auf unserer Wahrnehmung, sondern der Fokus liegt auf Gott. es geht nicht um Elia und es geht nicht um uns. Ja? Das ist manchmal schwer für uns zu hören, dass es nicht um uns geht. Es geht um Gott. Und Gott reagiert so darauf, dass er Elia neue Aufträge erteilt. Ich fasse diese Aufträge nur kurz zusammen. Er soll einen ausländischen König salben. Einen ausländischen König zu salben ist total ungewöhnlich für Propheten Gottes. Aber diesen König hat Gott erwählt, um Gottes Gericht über Ahab zu vollstrecken. Und er benutzt Elia, dass er diesen salben soll. Für Elia ist das auch ein Zeichen, dass nicht Elia verantwortlich ist, Ahab auszulöschen, sondern Gott kann benutzen, wen er will, auch einen ausländischen König. Dazu soll er Jehu als König von Israel salben und auch er wird sich später gegen das Haus Ahab aufrichten. Und dazu soll er Elisa salben, einen Nachfolger für Elia. Auch ein Zeichen, dass Elia nicht alleine ist, dass da Leute sind, die auch sich zu Gott, zu dem Gott Israels halten. Und interessanterweise erfüllt Elia, außer dass er Elisa salbt, keinen dieser Aufträge. Ja, er salbt die anderen Könige nicht, aber lernt vielleicht auch gerade deswegen, dass es nicht auf ihn ankommt. Er hat gelernt, dass nicht er es machen muss, sondern dass Gott der ist, der alles unter Kontrolle hat. Und der Name Elisa, der die beiden Könige salbt, bedeutet, Gott ist die Rettung. Und dazu gibt es 7000, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Das heißt, Elia ist gar nicht alleine. Sein Blick wird wieder ins rechte Licht gerückt. Durch Gottes Nähe und neue Aufgaben verändert sich Elias Verzweiflung, seine Anklage, sein Selbstmitleid hören auf und er hat wieder Mut. Er ist wieder ausgerichtet, er hat ein Ziel und er hat wieder auch ein richtiges Verständnis für die richtigen Hierarchie oder die Stellung zu Gott. Gott ist Gott und Elia auch als Knecht Gottes, obwohl er Knecht Gottes ist er nur ein Mensch. Elia hat sein Werk selber eigentlich für beendet erklärt, aber Gottes Werk geht weiter und Gottes Werk geht auch mit Elia weiter. Also warum ist es wichtig, in Gott zu bleiben? Erstens, die Fülle des Segens Gottes erleben wir nur, wenn wir in ihm bleiben. Zu kommen zu Gott ist ein Vorgeschmack. Aber die Fülle erleben wir nur, wenn wir in Gott bleiben. Hartmut Knorr hat in seiner letzten Predigt gesagt, ich bin, was Gott über mich sagt. Und damit wir hören, was Gott über uns sagt, müssen wir in ihm bleiben. Zweitens, zeigt uns Elia, dass wir nur in Gottes Nähe einen klaren Blick behalten. Einen klaren Blick dafür, was in der unsichtbaren Welt losgeht. Unabhängig von all den Umständen, die uns umgeben, die uns zum Zweifeln bringen und unseren Blick verklären, in Gottes Nähe behalten wir den Blick. Drittens, die Nähe zu Gott hilft uns, Gott nicht in eine Box zu packen. Nicht von unseren Erwartungen gesteuert zu werden und am Ende enttäuscht zu sein, dass Gott nicht so handelt, wie wir es eigentlich wollen oder erwarten, sondern flexibel zu bleiben und mutig zu bleiben, mit Gott unterwegs zu sein und dass Gott die Kontrolle hat. Und viertens zeigt er uns, dass es wichtig ist, in Gott zu bleiben, um unseren Auftrag zu kennen und immer wieder neu ermutigt zu werden, diesen auszuführen. Ein Prophet in einer Höhle kann kein Prophet sein. Und wir als Kinder Gottes können in der Höhle, wo es sicher ist, kein Salz und kein Licht sein. Aus der Beziehung zu Gott wächst Verantwortung. Und unsere Aufträge, die wir haben, werden uns klar. Auch die kleinen in unserem Alltag, dort, wo wir sind. Bei der Arbeit, in der Schule, in der Uni, beim Sport, unterwegs. Du bist ein Kind Gottes und dein Segen und deine Identität liegen in ihm. Und das müssen auch andere erfahren. Es ist nicht immer leicht. Ja, wenn wir uns Petrus angucken, ist es nicht leicht, aus dem Boot zu treten, aufs Wasser zu gehen. Und es ist noch schwerer, mit dem Blick auf Jesus zu bleiben. Ja, das verliert er, er strauchelt. Aber Gott zeigt, dass Gott da ist. Er streckt seine Hand aus und sie ist auch für dich da. Er holt dich wieder aus dem Wasser heraus. Und auch die Rebe, als Rebe haben wir ein klares Ziel, Frucht zu bringen. Das kann auch Druck aufbauen, ja, Frucht bringen zu müssen. Aber auch da ist es so, dass nicht wir der Weinstock sind, sondern Gott ist der Weinstock und wir die Rebe, die an ihm kleben. Gott hält uns fest und die Kraft kommt von Gott. Wie bleiben wir in Gott? Als erstes ganz klar, weil Gott uns festhält. Und als zweites können wir natürlich auch einiges dazu tun. Stille Zeit, Gebet, allein in Gemeinschaft, ja, zum Gottesdienst zu kommen, in Gemeinschaft zu leben, zu teilen, was einen beschäftigt, die Nöte, die Probleme, aber auch das Gute zu teilen. Sich ganz bewusst Zeit nehmen, auch zum Reflektieren. Bernd hat letzte Woche in der Predigt zum Beispiel gesagt, dass er sich Zeit nimmt zu reflektieren und aufzuschreiben, was er Gutes erlebt hat. Und das, was er daraus gelernt hat, ist auch die schwierigen Situationen, die ich erlebe, sind mit Gott Erfahrungen, die gut sind, die mich weiterbringen. Und ganz klar nach dieser Predigt ermutige ich euch, Stille zu suchen. Auf einer Jugendfreizeit meiner alten Gemeinde, das ist gar nicht so lange her, haben wir eine Männeraktion gemacht. Und unser Pastor, der mitgefahren ist, hat Bibelstellen ausgelegt, irgendwelche. Und jeder von uns Männern sollte sich eine Bibelstelle aussuchen. Und dann sind wir 2 Stunden gewandert in die Natur. Einfach quer durch, durch ein Moor, einfach gewandert. Und dann sollte jeder sich alleine 1 bis 2 Stunden Zeit nehmen mit diesem Text, den wir nicht kannten vorher, und Gott fragen, was er uns sagen will. Und es war erstaunlich, was Gott gesprochen hat. In 2 Stunden Ruhe, Natur, keine Geräusche, kein Handy. Ich glaube, Gott kommt im Alltag manchmal nicht an die Dinge ran, die er uns eigentlich sagen will. Und in der Zeit hat Gott mir Dinge gezeigt, die erstaunlich waren, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Und ich ermutige euch, euch Zeit zu nehmen mit diesem Text, mit der Petrusstelle, mit dem Weinstock. Nehmt euch die Zeit, sucht die Stille und fragt Gott, was er euch sagen will. Ich glaube ganz fest, dass er sprechen wird und dass er euch etwas zu sagen hat. Setz dich mit diesem Befehl auseinander, damit du das Sehnen Gottes nach dir verstehst, dass er will, dass wir in ihm bleiben. Setz dich damit auseinander, damit du noch klarer lernst, was dich eigentlich davon abhält, in Gottes Nähe zu bleiben, und damit du lernst, was dich auch in Gottes Nähe treibt, damit wir klarer differenzieren können, was wir brauchen und wonach wir uns richten sollen. Gott hält an uns fest. Das ist das, was bleibt. Amen.